Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our press conference for the first quarter in fiscal 2014. The conference will be streamed on the internet. We have simultaneous translation into English. I would ask the photographers not to use flashlights during the conference. We will start with a statement by our CEO, Mr. Käser, who is going to give an overview of the figures for the first quarter of the fiscal year. Then Mr. Käser and our CFO, Mr. Thomas, will be available for your questions. At 8:30, we will have the analyst call, and at 10:00, the annual general meeting of shareholders will start, which you can follow from the press room.
Herzlichen Dank, lieber Herr Heimbach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2014. Herzlichen Dank, dass Sie so früh auch hier in die Olympiahalle gekommen sind. Draußen ist es gemeinhin noch dunkel, hier drinnen schon hell erleuchtet. Sie sehen also, hell und dunkel ergänzen sich auch wieder einmal in der gebotenen Harmonie, auch in  2014. Meine Damen und Herren, wir sind mit einem soliden Quartal in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wie wir das auch schon erwartet hatten, hat uns dabei das wirtschaftliche Umfeld nicht unterstützt. Deshalb konzentrieren wir uns auch weiterhin auf die Abarbeitung unserer Produktivitätsmaßnahmen und natürlich auch auf die Schritte, die wir mit Blick auf nach 2014 hinaus ergreifen wollen. Wir haben unseren angekündigten Kurs der offenen Kommunikation beibehalten, und trotz einzelner Ereignisse hat sich die Beruhigung im Unternehmen fortgesetzt. Die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich deutlich verbessert, und die allgemeine Motivation, das Unternehmen gemeinsam wieder nach vorne zu bringen, ist weithin spürbar. Und das ist, meine Damen und Herren, bei einem laufenden Restrukturierungsprogramm auch nicht wirklich eine Selbstverständlichkeit. Auch die Neuausrichtung des Vertriebes in den Regionen zum 1. November 2013 hat sich etabliert, und die Kundenbeziehung, die Kundenbindung hat sich gefestigt. Was das operative Geschäft angeht, so sind wir mit der Umsetzung der für 2014 vereinbarten Produktivitätsmaßnahmen zufriedenstellend unterwegs. Wir priorisieren dabei allerdings in der Tat und im Zweifelsfalle die Absicherung der Geschäftsprozesse und auch der Projektumsetzung über die Kostensenkung hinaus. Was ganz besonders erfreulich ist, ist, dass im ersten Quartal alle Sektoren, ich betone noch einmal, alle Sektoren in ihrem Margenband lagen und auch die Kapitaleffizienz des Unternehmens, also der Return on Capital Employed, sich deutlich verbessert hat. Er war im ersten Quartal 2014 bei 18%, in der Mitte des Zielbandes, nachdem wir im vierten Quartal 2013 ja mit 13,4% deutlich unter dem unteren Band lagen. Wie wir das auch schon erwartet hatten, hat sich das Branchenumfeld noch nicht zählbar verbessert. Das gilt insbesondere für die doch sehr ertragsstarken Kurzzykliker. Und wir gehen auch weiter davon aus, dass trotz einer sehr optimistischen weltwirtschaftlichen Prognose diese merklichen Impulse erst gegen Ende des Geschäftsjahres 2014 spürbar werden. Ich war übrigens auch überrascht, mit wie viel Optimismus man in Davos zu Werke war, gerade was die europäische Erholung angeht. Wir sind da im Augenblick noch etwas konservativer, und wenn die Konjunktur so anspringt, wie das auch vielfach in Europa und in der Welt, besonders auch in den USA, prognostiziert wird, dann sind wir dort auch gerüstet, und die Erholung wird uns nicht unvorbereitet treffen. Im Nahbereich rechnen wir allerdings eher mit adversen Entwicklungen. Das hängt vielfach damit zusammen, dass sich der Euro gegenüber nahezu allen Währungen, die auch für uns im Geschäft gebarenrelevant sind, verbessert hat, also eine merkliche Aufwertung hatte. Und wir damit davon ausgehen müssen, dass auch das Wettbewerbsumfeld währungsbezogen schwieriger wird. Insofern gibt es zu einer sehr starken Fokussierung auf Kostenmanagement und Produktivitätssteigerungen kurzfristig keine Alternative. Neben der Umsetzung der Maßnahmen im Nahbereich arbeiten wir konzentriert und intensiv an der mittelfristigen Ausrichtung Siemens nach 2014. Das Design der Konzernleitfunktionen, also des Corporate Core, wie wir das nennen, nimmt Formen an. Ich erwarte mir hieraus eine deutliche Effizienzsteigerung der Konzernzentrale und eine merkliche Straffung der Führung im Konzern. Insoweit sind wir auch mit der im August angekündigten Stabilisierung der inneren Ordnung, wie ich das genannt habe, im Unternehmen gut unterwegs. Mit der Umsetzung von daraus abzuleitenden Änderungen werden wir auch nicht bis Mai warten, sondern zügig in die Realisierung gehen. Und das gilt insbesondere zum Beispiel auch für die Schlussfolgerungen aus der Veränderung des Handelsverhaltens der Investoren. Siemens plant deshalb seine American Depository Receipts, also die ADRs, das sind, wenn Sie wollen, Aktienäquivalente, von der New Yorker Börse zu nehmen und zu delisten. Des Weiteren wird Siemens die Beendigung seiner Berichtspflichten gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht, also der SEC, die Ihnen ja sicherlich auch geläufig ist, vorbereiten. Das Handelsvolumen der Siemens-Aktien in USA betrug im 2013 im Durchschnitt deutlich unter 5% des weltweiten Handelsvolumens. Der Handel mit Siemens-Aktien wird heutzutage in erster Linie in Deutschland, aber insbesondere auch an den elektronischen Plattformen über die ganze Welt hinweg außerbörslich geregelt. Insofern war es nur naheliegend, dass wir diesem doch an sich deutlich veränderten Verhalten im Handel Rechnung tragen. Als Konsequenz, meine Damen und Herren, werden natürlich auch die Prozesse der Finanzberichterstattung vereinfacht und ihre Effizienz gesteigert. Ich möchte Ihnen aber ausdrücklich versichern, und das ist mir wirklich auch ein Anliegen, dass Herr Thomas und ich auch nach dem Delisting sicherstellen werden, dass unsere Finanzberichterstattung höchste Transparenz und unser Unternehmen weiterhin erstklassige Unternehmenskontrolle bei Siemens als oberste Priorität erhält. Ein Blick auf die Eckdaten des ersten Quartals zeigt, dass man mit der Entwicklung insgesamt zufrieden sein kann, auch wenn die erneuten Belastungen aus den Nordsee-Anbindungsprojekten bei der Division Energy Transmission eine bittere Erinnerung sind. Dass uns diese Legacy-Projekte, wie wir das nennen, also die Nordsee-Anbindung, die Zugprojekte, aber natürlich auch das Kraftwerk Olkiluoto in Finnland, wohl noch auf Jahre hinaus, als latente materielle Belastung begleiten werden. Und die Tatsache, dass da ein Wettbewerber ebenfalls mit Offshore-Anbindungen Probleme hat, ist dabei nur ein schwacher Trost und lenkt höchstens von den Schlussfolgerungen aus diesen Projekten ab. Ganz erfreulich, weil es auch zeigt, dass diese Kundennähe, die Marktnähe, die wir auch betont haben und auch in den Mittelpunkt unseres Vertriebsansatzes stellen, ganz erfreulich ist es, dass der starke Plus von 12% im Auftragseingang im ersten Quartal erzielbar war. Und wenn ich 12% sage, dann ist das natürlich vergleichbar gerechnet auf der Basis von Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte, die wir hier eliminiert haben. Wir konnten einige Großaufträge gewinnen, vor allem für die Bahnprojekte, auch für Windparks, deren Abarbeitung sich allerdings auf mehrere Jahre hin erstrecken wird. 41% der Bestellungen kam aus Schwellenländern. Und das zeigt eben doch ganz deutlich, dass neben den Industrieländern diese Wachstumsmärkte aus unserem Geschäft überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Der Auftragseingang hat dazu geführt, dass der Auftragsbestand wieder über 100 Milliarden Euro erreicht hat. Er liegt mit 102 Milliarden Euro auf einem beachtlichen Niveau und wird auch die Beschäftigung nach vorne stabilisieren. Der Umsatz ging insbesondere geprägt natürlich durch diese Währungseinflüsse, die bis zu 4 Prozentpunkte insgesamt ausmachen, auf 17,3 Milliarden zurück. Der Gewinn nach Steuern lag für das Quartal bei erfreulichen knapp 1,5 Milliarden. Das ist All-in, wie wir sagen, also die ganze Firma. Schließlich sind wir auch für die ganze Firma verantwortlich. Diese 1,5 Milliarden sind allerdings doch geprägt von einigen außergewöhnlichen Verwertungserlösen, speziell von unserer Immobilientochter, der Siemens Real Estate. Insoweit werden sich diese Veräußerungserlöse natürlich in den folgenden Quartalen nicht wiederholen. Der Free Cashflow hat sich zufriedenstellend entwickelt, insbesondere wenn man bedenkt, dass wir ja im Schlussquartal des Q4 2013 eine beachtliche Steigerung des Free Cashflows haben. Was uns auch besonders gefreut hat, ist, dass noch im Dezember das Eisenbahnbundesamt die Zulassung für den Einsatz unserer Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland gegeben hat. Wir konnten dann nach einer doch beachtlichen Anlaufzeit 4 ICE-Züge unserem Kunden übergeben. Weitere 4 sollen dann im Frühjahr folgen, die weitgehend dann auch für Testfahrten im europäischen Umfeld eingesetzt werden und wir dann auch in die Europäisierung dieser Hochgeschwindigkeitszüge gehen. Der Energiesektor verzeichnete bei leicht steigendem Auftragseingang einen moderaten Rückgang des Umsatzes mit einem Ergebnis von 506 Millionen. Allerdings lieferte Energie den größten Beitrag auch im Konzernergebnis. Ganz besonders erfreulich war, dass gerade dort im Energiesektor wir mit sehr guten Auftragseingängen zu tun hatten. Wir konnten den bislang größten Onshore-Auftrag über 5 Windparks und einen Auftrag über 2 Gas- und Dampfkraftwerke in Pennsylvania gewinnen, die wir mit unserer Hochleistungsturbine der sogenannten H-Klasse ausrüsten. Zudem sind wir auch als Lieferant für das erste große Offshore-Projekt in den Vereinigten Staaten vorgesehen. Und solche Aufträge im Land der oft vom Wettbewerb begrenzten Möglichkeiten sind natürlich eine ganz besondere Freude. Und wir sind auch stolz, dass wir diese Aufträge erringen konnten. Wir sind ein respektierter Partner in den Vereinigten Staaten, wenn es darum geht, die Energiewende made in USA umzusetzen. Und diese Energiewende, so hat man zumindest den Eindruck, unterscheidet sich auch in ihrem kontrollierten Ansatz sehr wohltuend von weniger gelungenen Ansätzen anderer Länder. Der Gesundheitssektor konnte mit einem Zuwachs der Aufträge von 4% auch ein leichtes Umsatzplus erwirtschaften. Der Sektor erzielte mit einem Ergebnis von 471 Millionen trotz spürbarer Währungseffekte eine hervorragende Ertragskraft. Und hier sieht man eben auch sehr deutlich, dass die Performanceorientierung aus der Agenda 2013 auch für 2014 eine wichtige Basis darstellt. Im Übrigen hat auch die weltweit führende Messe in Chicago, die sogenannte RSNA, wieder gezeigt, dass Siemens im Imaging weltweit führend ist und hier auch nicht nur Ertrags-, sondern insbesondere Innovationsführer ist. Im Industriesektor gab es einen deutlichen Zuwachs bei den Aufträgen, bei einem weitgehend stabilen Umsatz und allerdings einem leicht rückläufigen Gewinn. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass eben die ertragsstarken, kurzzyklischen Märkte sich auch nicht so entwickeln, wie wir das natürlich gerne hätten. Wir gehen davon aus, dass diese Belebung auch nicht vor Ende des Geschäftsjahres 2014 stattfinden wird. Was gut gelingt, ist das Geschäft mit der sogenannten PLM-Software, wo wir auch in Richtung Digitalisierung der Industrie, Industrie 4.0, wesentliche Beiträge leisten. So zum Beispiel bei der Firma Ford, der wir jetzt auch helfen, die nächste industrielle Revolution in deren Fertigung mitzugestalten. Weiterhin durchaus angespannt ist die Lage bei den VAE Metals, die sich in einem nicht nur schwierigen Marktumfeld, sondern auch bei der Umsetzung der operativen Maßnahmen deutlich verbessern muss. Wenn wir nun den Sektor Infrastruktur und Cities betrachten und die darin zusammengefassten Geschäfte einmal analysieren, dann sehen wir doch, dass der Sektor in allen wesentlichen Geschäften, allen wesentlichen Divisionen gute Fortschritte erzielen konnte. Das gilt sowohl für den Auftragseingang wie auch für den Umsatz und ganz besonders natürlich auf die Ertragskraft. Wir konnten mit 330 Millionen den Gewinn in diesem Sektor kräftig steigern. Und ich glaube schon, meine Damen und Herren, dass der Entschluss, sich in diesem Sektor stärker auf die divisionalen Inhalte und Potenziale zu konzentrieren, statt auf die Verteidigung eines zusätzlichen Organisationsvehikels, die Ertragskraft auch dort nachhaltig positiv beeinflusst hat. Meine Damen und Herren, wir haben das vergangene halbe Jahr genutzt, um die Maßnahmen für die operative Verbesserung des Unternehmens in 2014 zu konkretisieren und zu priorisieren. Und uns natürlich auch mit der Mittel- und Langfristplanung für Siemens nach 2014 zu befassen. Darüber hinaus haben wir großes Augenmerk auf mir wichtige Elemente gelegt, die ich Ihnen auch bei meinem Amtsantritt zum 1. August 2013 als Prioritäten für den Nahbereich angekündigt hatte. Das war die Beruhigung des Unternehmens, eine stärkere Markt- und Kundennähe in den Regionen, die Stabilisierung der inneren Ordnung im Unternehmen und in all diesen Feldern, meine Damen und Herren, sehen wir gute Fortschritte. Und dennoch ist das erst der Anfang und es gibt noch sehr viel zu tun. Eines haben wir allerdings spürbar bereits erreicht. Wir haben erreicht, dass die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen wieder stolz sind auf Siemens und dass die allermeisten motiviert und selbstbewusst an die Arbeit gehen. Und auch wenn wir es vielleicht am Ende nicht immer allen recht machen können, so bin ich überzeugter denn je, dass wir überwiegend das Richtige tun. Und damit darf ich meinen Vortrag beenden und ich freue mich mit Herrn Thomas zusammen auf Ihre Fragen. Dankeschön.
Und ich bitte um Ihre Handzeichen und wir fangen an mit Herrn Flemich, dann Herrn Höppner. Ja, ich sehe dann weitere Wortmeldungen. Herr Flemich.
Ich habe drei Fragen insgesamt. Erstens zur Strategie. Sie hatten erwähnt, auch vor Mai, wenn man Erkenntnisse finde, werde man schon die Konsequenzen ziehen, das aufs US-Listing bezogen. Wie sieht denn der Zeitplan aus? Gibt es vor Mai schon Informationen über die grundsätzliche Strategie oder fokussiert sich das auf Mai? Die zweite Frage, Sie hatten die Währungseffekte erwähnt und dass das Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit hat. Schätzen Sie es denn so ein, dass die Währungsrelationen in etwa so erhalten bleiben? Das heißt, man auch vielleicht strukturell darauf nochmal reagieren muss? Und die dritte Frage, die Bruttoergebnismarge im ersten Quartal hat einen enormen Sprung gemacht, um 4 Prozentpunkte im Vergleich zum vierten Quartal. Wie ist das zu interpretieren und welches Niveau halten Sie dafür dauerhaft erreichbar? Danke.
Herzlichen Dank, Herr Flemich. Also was die Strategie angeht, so würde ich das gerne in der Hauptsache auf Mai belassen, um das auch ganzheitlich Ihnen vorzutragen. Dass wir natürlich bis dahin immer wieder Produktivitätseffekte sehen, die wir natürlich gerne umsetzen, wie zum Beispiel die Reaktion auf dieses doch jetzt dauerhaft veränderte Handelsverhalten, ist deshalb auch kein Widerspruch. Hier ist es ja auch vielfach so, dass man gewisse Fristen auch beachten muss in diesem Prozess. Und diese Fristen haben im Grunde den Ausschlag gegeben, dass wir jetzt auch sehr zügig den Prozess einleiten. Was die Währungsrelationen angeht, so sind diese tatsächlich beachtlich. Und Herr Thomas würde Ihnen da gerne auch nochmal ein paar Zahlen dazu an die Hand geben, um zu sehen, wie materiell das eigentlich auch ist. Eine Strategie allerdings auf der Basis von Währungsentwicklungen zu formulieren oder zu ändern, wäre natürlich falsch. Das ist vollkommen klar. Grundsätzlich achten wir natürlich darauf, dass wir immer eine weitgehende Übereinstimmung zwischen dem Erlös auf der Kundenseite und der Wertschöpfung auf der Kostenseite haben. Wir nennen das eine natürliche Sicherung. Das gelingt in weiten Teilen ganz gut. Allerdings müssen wir natürlich schon feststellen, dass es immer wieder auch Exporte gibt aus Deutschland, aus Euro-Ländern in andere Währungsländer hinein, die natürlich bei Veränderung von Währungsrelationen sogenannte Transaktionswirkungen auslösen. Und diese Transaktionswirkungen waren etwa 70 Basispunkte oder bis zu 70 Basispunkte im ersten Quartal. Und könnten auch in dieser Größenordnung anhalten, so denn die Währungsrelationen sich nicht verändern. Die Frage wird sein, eigentlich, ob die Wettbewerber, die aus einem Nicht-Euro-Land heraus exportieren, diese Spielräume auch im Preis dafür nutzen, in eine preisorientierte Wettbewerbsorientierung zu gehen oder ob sie lieber höhere Gewinne priorisieren. Wir sehen in Einzelfällen, gerade auch in der Gasturbinentechnik und auch in der Medizintechnik, dass einzelne Wettbewerber aus dem japanischen Raum diese Preisvorteile nutzen, die ihnen aus der Neubewertung der Währungen sich ergeben. Allerdings sehen wir auch, dass überall dort, wo wir installierte Basis haben, diese Dinge nicht so zum Tragen kommen. Die Bruttoergebnismarge ist erfreulich gewesen in Q1. Das ist natürlich auch eine Folge einer sauberen oder weitgehend sauberen Abarbeitung unserer Projekte, die sich im Wesentlichen ja dann dort auch in den Herstellungskosten im weiteren Sinne niederschlägt und auch in Teilen des Wegfalls von Restrukturierungsaufwendungen, die wir im gleichen Zeitraum des letzten Jahres hatten. Vielleicht, Ralf, gibst du noch mal ein paar Daten zur Währung, sodass die Kolleginnen und Kollegen hier sehen können, dass wir doch materielle Veränderungen daraus in den Zahlen haben.
Ja, das mache ich natürlich gerne. Wie Herr Käser schon sagte, ist der Königsweg, sich gegen die Schwankungen im internationalen Währungsgefüge abzusichern, die sogenannte natürliche Kurssicherung. Man versucht, die Wertschöpfungskette möglichst nahe an die Absatzmärkte heranzubringen. Das tun wir konsequent und werden wir auch weiterhin verfolgen. Für Nettoexporteure wie uns aus dem Euroland ist es trotzdem nicht möglich, final alle Währungsschwankungen auf dem Wege auszuschließen. Deshalb hat uns im ersten Quartal im Auftragseingang die Umrechnung aus allen Währungen mit 900 Millionen in etwa beeinträchtigt. Im Umsatz waren es 800 Millionen. Und was wichtig ist, ist zu verstehen, dass es sich dabei nicht nur um US-Dollar-Einflüsse gehandelt hat, sondern nahezu alle Währungen der wesentlichen Wirtschaftsräume, in denen wir tätig sind, gegenüber dem Euro im Jahresvergleich abgewertet haben. Wie macht sich das im Ergebnis bemerkbar? Im Produktgeschäft, das hat Herr Käser schon erwähnt, ist der Einfluss 70 Basispunkte im Ergebnis gewesen. Für Siemens in Summe waren es 40 Basispunkte, also ein knapper halber Prozentpunkt an Marge. Und in den am meisten betroffenen Unternehmenseinheiten, das ist die Healthcare und auch die Industrie, war der Einfluss aufs Ergebnis 1 Prozentpunkt. Nachdem uns keine Fakten bekannt sind, aus denen wir ableiten dürften, dass sich die Währungsrelationen in Kürze wesentlich verändern würden, stellen wir uns darauf ein, dass auch der Rest des Geschäftsjahres von ähnlichen Währungseffekten beeinflusst sein wird. Vielleicht darf ich zum Listing, Delisting noch etwas sagen. Sie hatten ja nach dem Fahrplan gefragt und mit der gestrigen Entscheidung des Vorstandes und der heutigen Kommunikation beginnt nun zunächst eine 90-Tage-Informationsfrist für US-Pension-Pläne, die nach dem 401k-Muster zu behandeln sind. Das heißt im Ergebnis, dass wir Ende April das Delisting nach einem Format 25, das ist eine Form, die einzureichen ist, also ein Formular, dann herbeiführen werden. Sobald dieses dann rechtskräftig ist, anerkannt ist, werden wir die Deregistrierung, die ja dann zur eigentlichen Beendigung der Berichtspflichten führen wird, einleiten mit einem anderen Formular, das 15F sich nennt. Dann bleibt mit dem Augenblick dieses Einreichens die Berichtspflicht erstmal sistiert. Das heißt, wir müssen dann nicht mehr nach den amerikanischen Börsenaufsichtsregularien berichten. Der 20F wäre dann nicht mehr zu erstellen. Rechtskräftig wird das Ganze dann aber erst 3 Monate später, nachdem wir hoffentlich von der SEC die Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit unserer Anträge erhalten, sodass wir im besten Fall Ende August mit der offiziellen Deregistrierung an den amerikanischen Börsen rechnen dürfen. Bis dorthin, Herr Käser hat es erwähnt, bleiben alle Ansprüche gegenüber dieser Berichterstattung natürlich erhalten und wir sind vorbereitet, darauf entsprechend zu berichten. Gleichwohl wird natürlich die Transparenz und insbesondere die Corporate Governance bei Siemens weiterhin auf höchstem Niveau erhalten bleiben.
So, wir machen weiter mit Herrn Höppner und dann gehen wir auf die andere Seite zu Herrn Köhn und Frau Meier zunächst. Herr Höppner.
Guten Morgen. Ich hätte 2 Fragen, eine zur Strategie, die andere zu den Zahlen. Zur Strategie nochmal bezogen auf den Mai. Es werden ja heute Investoren sagen, wenn er sich schon bis Mai Zeit lässt sozusagen, dann wollen wir aber auch einen umfassenden Umbau sehen. Können Sie schon sagen, wie gravierend die Auswirkungen sein werden? Ist das ein radikaler Umbau, den Sie dann verkünden werden oder sind es eher kosmetische Veränderungen? Und die 2. Frage zu den Zahlen. Können Sie vielleicht aufschlüsseln, wie sich der Gewinnzuwachs zusammensetzt? Was ist davon schon positive Effekte aus dem Sparprogramm? Was ist Wegfall der Sonderlasten? Und genau, danke.
Danke, Herr Höppner. Also, ich bin ja mal ganz gespannt, was die Investoren nachher ab Mittag dann im Einzelnen fordern werden. Ich glaube, man sollte hier, was den potenziellen Umbau des Unternehmens angeht, da jetzt auch gar nicht überhektisch agieren. Wir haben einen klaren Fahrplan. Das Unternehmen ist jetzt nicht in einer Schieflage, wo man wirklich auch gewaltige Strukturmaßnahmen da sofort einleiten muss, damit man das Unternehmen vom Untergang bewahrt. Natürlich ist vieles nicht gelungen im strategischen, operativen Bereich. Und das hat sich über Jahre hinweg ja auch gerade, Herr Flemig, Sie hatten es ja richtig bemerkt, in der Großmarge abgezeichnet. Insoweit gibt es natürlich einen Korrekturbedarf. Das Unternehmen ist seit Jahren nicht mehr gewachsen. Auch dort müssen wir nach den Wachstumsmöglichkeiten sehen. Wir werden mit aller Besonnenheit die Wertschöpfungskette der Elektrisierung betrachten, von ganz vorne bis hin zum energieeffizienten Verbrauch von Strom. Wir werden darüber befinden, wie denn der Einfluss der Digitalisierung die Märkte verändert, welche Schlussfolgerungen sich daraus auch bei uns ergeben. Ich kann auch schon Teile meiner Rede, die ich vorhabe, nachher zu halten, ein bisschen vorwegnehmen. Es wird 5 Punkte geben, oder es gibt 5 Punkte, mit denen wir auch diese strategische Bewertung unserer Geschäfte vornehmen. Der Punkt 1 ist, im Grunde, wo sind die Wachstumsfelder, in denen wir tätig sein sollen? Zweitens, wie attraktiv sind diese Wachstumsgebiete hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, auch Ertrag dort zu erwirtschaften? Der Punkt 3 ist die Frage nach den Kompetenzen des Hauses. Warum würden die Kunden bei uns kaufen und nicht beim Wettbewerb? Was ist es, das Siemens wettbewerbsfähig macht? Welche Kompetenzen müssen wir schaffen, um dort erfolgreich zu sein? Die Frage Nummer 4, die wir in diesem Zusammenhang auch überlegen und natürlich auch Antworten finden werden, ist eigentlich die, was ist denn der synergetische Wert überhaupt unserer Geschäfte bei Siemens? Wie passt das zusammen? Warum sind wir vereinstark? Sind die Geschäftsmodelle für die einzelnen Divisionen so, dass sie sich im Wettbewerb auch ordentlich bestätigen und behaupten können? Und die Frage Nummer 5, auf die wir Antworten finden werden, ist im Grunde eigentlich die, wo gibt es strukturelle Veränderungen entlang unseres Spektrums, die zu Veränderungen nach vorne führen können, sogenannte Paradigmenwechsel. Das kann natürlich das Thema Automatisierung sein, das ist das Thema der Digitalisierung, das können Einflüsse von Life Science, Biotechnologie, aber natürlich auch Massendatenanalyse, Mass Data Analytics im IT- und Software-Sektor sein. Und diese Dinge werden wir betrachten und daraus dann eine ganzheitliche Struktur des Unternehmens in seinen operativen Einheiten vorlegen. Es war wichtig für uns, dass wir bereits im Vorfeld die Kundenschnittstelle, also das Go-to-Market, vorne sauber definiert haben, um sicherzustellen, dass die Komplexität des Hauses auch im Hause bleibt und die Kundenschnittstelle in die Märkte hinein stabilisiert ist. Das ist uns gelungen, das haben wir vorgezogen. Die innere Führung, Stabilisierung des Konzernes über das Corporate Core, die Konzernleitfunktionen, ist derzeit im Design- und Umsetzungsstadium und so können wir dann in aller Ruhe, mit aller Besonnenheit die operative Struktur des Hauses planen und sie Ihnen dann auch im Mai hoffentlich überzeugend vermitteln.
Ja, Herr Höfner, wir haben uns natürlich intensiv mit der Analyse der Ertragskraft auseinandergesetzt und im Wesentlichen sind da 4 Faktoren zu nennen gegenüber dem Vorjahresquartal. Zum einen hatten wir im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013 ja bereits Restrukturierungsaufwendungen verbucht, die sind weggefallen. Zum zweiten haben Sie ja gehört, dass wir im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit Ausnahme der Transmission keine Projektbelastungen hatten, die 67 Millionen, die erwähnt wurden. Und daneben greifen die Einsparungspotenziale, die wir mit den Restrukturierungsmaßnahmen angestrebt haben aus unserem Transformationsprogramm, inzwischen gut. Wir sind hier absolut im Rahmen unserer Planung. Leider, auch das wurde schon erwähnt, ist der 4. Einflussfaktor durch die Währung in die andere Richtung gerichtet, so dass ein Teil davon, leider ein großer Teil, im ersten Quartal durch Währungseinflüsse gegengerichtet belastet wurde.
Meine Damen und Herren, ich habe noch 8 Wortmeldungen und wir haben noch 15 Minuten. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass wir möglicherweise nicht die gesamte Liste abarbeiten können und verweise dann aber auf die Kollegen der Pressestelle, die Ihnen natürlich gerne Rede und Antwort stehen weiter. Wir machen jetzt weiter mit Herrn Köhn, dann Frau Meier, Herr Vetter und Herr Bryant.
Herr Köhn. Direkt anknüpfen. Können Sie denn das quantifizieren, die Einsparungsmaßnahmen? Dann Herr Käser, um ein bisschen Kryptik aus Ihrer Rede zu nehmen, 2 Punkte. Sie sprechen von latent materiellen Belastungen, die auf Dauer, auf Jahre hinaus Siemens betreffen könnten. Was habe ich darunter zu verstehen? Ich war davon ausgegangen, die großen Projekte sind abgehakt. Und dann der andere Satz, die Verteidigung einer zusätzlichen Organisationseinheit. Damit haben Sie doch eigentlich jetzt der Division Infrastruktur und Cities den Todesstoß gegeben, weil die Divisionen dann wieder zurückgeführt werden in die anderen Bereiche. Sonst kann ich mir diesen Satz nicht erklären.
Das ist ja gut, Herr Köhn, guten Morgen. Es ist gut, dass Sie nochmal nachfragen, bevor wir hier unnötige Verunsicherung dann auch verbreiten. Also was damit gemeint war, ist ganz einfach das, dass diese Debatte um den sogenannten 4. Sektor eigentlich an der wirklichen Priorität lange Zeit vorbeigegangen ist. Es geht vielmehr darum, die Inhalte dieses Sektors, die Divisionen, die Nieder-, die Mittelspannung, die Mobilität, die Gebäudetechnik so zu beschreiben, dass wir dort tangible Verbesserungen planen und sie dann auch umsetzen. Und darauf hat sich der Sektor konzentriert. Das ist im Übrigen auch schon angekündigt worden von den Kollegen dort im sogenannten Capital Market Day. Und ich freue mich auch, dass das genauso, wie das seinerzeit dort auch in Aussicht gestellt wurde, dann auch umgesetzt werden konnte. Und Sie sehen ja mit einer beachtlichen Steigerung von etwa 3 plus ungerade Prozent auf dann jetzt in den Zielkorridor ist das eine erfreuliche Entwicklung und diese muss sich auch weiterhin jetzt stabilisieren. Darum geht es im Wesentlichen. Da geht es nicht darum, ob das jetzt der vierte Sektor dann weiterhin nicht mehr macht oder schon noch macht. Das ist in diesem Zusammenhang eine irrelevante Diskussion. Wichtig sind die Inhalte. Diese Geschäfte hat es auch vor Bildung des vierten Sektors schon gegeben. Diese Geschäfte waren auch damals bereits so, dass sie einen dringlichen Verbesserungsbedarf hatten. Sie sind transparenter geworden. Das ist eigentlich der größte Vorteil gewesen dieses vierten Sektors, weil über diese Transparenz auch der Handlungsbedarf sich deutlicher beschrieben und auch unmittelbarer dargestellt hat. Insoweit bin ich ehrlich damit zufrieden, wie sich das dort entwickelt. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen dort so weitermachen, dann meine ich, sind die Divisionen auch doch nochmal deutlich in ihrem Ertrag stabilisierbar. Das zweite Thema mit diesen latent materiellen Belastungen nun. Man würde sich natürlich wünschen, dass die Projekte abgearbeitet sind. Das sind sie leider nicht. Denken Sie an Olkiluoto in Finnland. Das ist ein Projekt, in dem wir mit unserem sogenannten konventionellen Teil, also mit den Dampfturbinen, gut vorangekommen sind. Allerdings sind wir dort auch konsortial unterwegs. Das heißt im Klartext, dass wir natürlich auch warten müssen, bis der Dampf kommt. Also auch unser Partner, der den Nuklearteil verantwortet, dann in der Lage ist, diesen Dampf zu liefern. Insofern ergeben sich im konsortialen Miteinander dort natürlich noch latente Unsicherheiten. Das Gleiche gilt für die Hochgeschwindigkeitszüge. Sie wissen vielleicht, dass wir nach gewissen Verzögerungen ja auch jetzt die deutsche Version des Velaro haben liefern können. Weitere Lieferungen werden unmittelbar folgen. Dennoch müssen wir auch noch die Zulassungen beantragen für den europäischen Betrieb. Und die nicht nur beantragen, sondern sie auch bekommen. Und da geht es um Belgien, da mache ich mich jetzt weniger Sorgen, aber da gibt es auch um Frankreich, da geht es um den Betrieb für den Tunnel und dann natürlich auch den Betrieb im Vereinigten Königreich in England. Und das heißt im Klartext, dass sich hier einfach auch latente Risiken ergeben, die natürlich jetzt nicht überwiegend quantifizierbar sind, aber auf die man, meine ich, hinweisen sollte. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Nordsee, für die Anbindung der Windparks in der Nordsee. Hier haben wir eine Plattform bisher verankern können und 3 fehlen. Und die Verankerung dieser 3 Plattformen, die hängt eben auch von Imponderabilen ab mit dem Wetter. Und selbst wenn wir offensichtlich jetzt mit der ersten bewiesen haben, dass es technisch geht, so ist das Wetter ja in der Regel etwas, was nicht immer jeden auf Erden gehorcht. Also darauf beziehen sich diese latenten materiellen Belastungen. Und es ist, glaube ich, gut daran, dass das Unternehmen immer wieder darauf verweist, dass wir hier noch Risiken haben, die sich nach vorne auch materialisieren können. Soweit vielleicht zu diesen beiden Bemerkungen. Und ich danke nochmal, dass Sie das ansprechen, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu präzisieren.
Sie hatten darüber hinaus, Herr Köhn, ja noch darum gebeten, dass ich die Einsparungserfolge aus dem Transformationsprogramm im ersten Quartal konkretisiere. Die beliefen sich auf eine Größenordnung von 165 Millionen Euro.
Frau Mayer.
Ja, guten Morgen. Ich hätte zum einen noch eine Nachfrage zum Thema Netzanbindung Nordsee-Windparks. Können Sie denn schon absehen, wie stark die Belastungen in diesem Jahr sind? Wenn man es hochrechnet, kommen wir auf 270 Millionen. Ist das eine Größenordnung, die irgendwie realistisch ist? Und Sie haben jetzt weiterhin keine, also ist es 2 Jahre, 3 Jahre oder 10 Jahre? Also 10 Jahre wohl eher nicht. Vielleicht können Sie trotzdem so ein bisschen genauer sagen, wie lange es noch dauert. Und eine zweite Frage zu einem Thema, was jetzt auf der Hauptversammlung sicherlich ausreichend diskutiert werden wird. Herr Kromme ist ja bei Investoren weiterhin nicht unumstritten. Herr Käser, finden Sie denn, dass Herr Kromme der richtige Aufsichtsratsvorsitzende für Siemens ist? Und wie läuft denn die Zusammenarbeit so? Wie oft treffen Sie sich? Telefonieren Sie? Oft telefonieren Sie? Danke.
So, Frau Mayer, guten Morgen. Das war ja ein ganzes Spektrum von Fragen. Also die Zeiträume zu den Projekten, die natürlich von relativ kurzfristigen Fragestellungen für die nächste Plattform in der Nordsee. Das könnte im Frühjahr passieren. Das hängt eben vom Wetter ab. Wir müssten eigentlich bis 2016 mit diesen Anbindungen im Grunde fertig sein. Dennoch ist es natürlich ein Zeitraum, der noch über mehrere Geschäftsjahre hinausgeht. Das gilt im Übrigen auch natürlich für die europäischen Züge, den sogenannten Eurostar. Auch hier gibt es wesentliche Meilensteine in 2015, die dann auch dazu führen, dass wir die Dinge hoffentlich nicht neu bewerten müssen. Aber es gibt latente Risiken, was die Zulassung und den Betrieb auch im Tunnel angeht. Wir arbeiten die Dinge natürlich ab. Wir haben einen Plan. Es ist jetzt nicht so, dass wir da heute schon wissen, dass da ein Problem kommt. Aber aus den Erfahrungen sollte man ja auch gewisse Dinge lernen. Und wenn immer mehr als man selbst betroffen ist, dann ist das eben nicht immer so ganz einfach. Das Thema Olkiluoto, das könnte sich auch mehrere Jahre hinweg erstrecken. Es ist ja nicht nur die Fertigstellung dieses Reaktors, sondern dann auch die Inbetriebnahme, die Abnahme. Sie wissen vielleicht auch, dass beide Seiten, Kunde und das Lieferantenkonsortium, sich schon gegenseitig auch zu Schadensersatz aufgefordert haben. Also ich gehe davon aus, dass uns das Thema Finnland noch auf Jahre hinaus beschäftigen wird. Die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat, naja, wissen Sie, das werden die Aktionäre, die dafür zuständig sind, für den Aufsichtsrat dann ja auch vielleicht nochmal artikulieren. Und es ist ja auch sehr viel geschrieben, sehr viel gesagt worden, möglicherweise noch mehr gedacht worden. Ich möchte mich an diesen Spekulationen gar nicht beteiligen. Aber wenn ich darüber spreche, dass die Beruhigung des Unternehmens eine ganz wichtige Ausgangsvoraussetzung ist, auch wieder Motivation, Performance, Fokussierung, Ausrichtung, Momentum da in dieses Unternehmen zu bringen, dann schließt das den Aufsichtsrat mit ein. Da kann man weniger als Vorstand machen natürlich, weil ja an sich der Aufsichtsrat den Vorstand bewertet und nicht umgekehrt. Aber mir liegt es auch daran, dass der Aufsichtsrat zur Ruhe kommt, dass er den Vorstand soweit nach Kräften unterstützen kann bei der Umsetzung der Dinge, die wir als richtig erkannt haben. Und alles andere, wie gesagt, werden die Aktionäre dann schon nochmal bewerten.
Herr Vetter, dann Herr Bryant.
Guten Morgen. Drei kurze Fragen. Zum einen haben Sie gesagt, das Rekordniveau bei den Aufträgen würde, hoffen Sie, wird die Beschäftigung stabilisieren. Heißt das für die Mitarbeiter nach Siemens 2014 war es das mit Stellenstreichungen vorerst? Das Zweite, Sie sprechen von weniger gelungenen Ansätzen bei Energiewenden anderer Länder. Liege ich da richtig, wenn Sie damit die deutsche Energiewende meinen? Und was halten Sie von den Plänen der jetzt neuen Bundesregierung, soweit sie schon bekannt sind? Und letzte Frage, Herr Snowden hat Sie als Beispiel für eine Wirtschaftsspionage genannt. Glauben Sie, dass die NSA bei Ihnen spioniert und was tun Sie, um sich vor Wirtschaftsspionage zu schützen? Vielen Dank.
Herr Vetter, herzlichen Dank. Also Stabilisierung der Beschäftigung schließt nie aus, dass man immer wieder auch strukturelle Veränderungen im Unternehmen realisieren muss. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese Dinge auch offen bespricht. Ein Unternehmen wie unseres und im Übrigen auch andere mit einer bestimmten internationalen Größenordnung, die haben immer einen Bedarf an Veränderung. In gut geführten Unternehmen ist das sogar ein ganz normaler Prozess und muss nicht immer extra mit großen Programmen angekündigt werden. Märkte verändern sich, Produktlebenszyklen laufen aus, neue laufen an. Europa verändert sich, so wie es sich verändert hat, die Emerging Economies, die Entwicklungsländer sind in der Regel volatil, es geht auf und ab. Das ist eine Dynamik auf der Welt und diese Dynamik fordert auch, dass wir die Ressourcen immer dort haben, wo der Bedarf entsteht und auch abgearbeitet werden muss. Insofern ist eine ständige Neuausrichtung am Bedarf und Nachfrage und Wertschöpfung eine ganz normale Aufgabe eines Unternehmens und es wird auch künftig so sein. Der Hinweis, dass Amerika sehr überlegt mit ökologischen Fragen umgeht, der war richtig, den habe ich auch ganz bewusst so gemeint, weil nämlich eine Energiewende nicht in einem luftleeren Raum sich abspielt. Sie spielt sich ab in einem real existenten Wirtschaftsraum, der auch das Bruttosozialprodukt im Grunde erwirtschaftet. Und bei solchen Wertschaffungen, Wertsteigerungen spielt natürlich die Energie eine ganz große Rolle. Das ist das Basiselement jeder Volkswirtschaft. Damit fängt alles an. Ich hatte darüber auch schon mal referiert. Und deshalb wird nur eine Kombination, eine Migration von konventionellen hin zu erneuerbaren Energien möglich sein. Eine Symbiose aus verschiedenen Möglichkeiten, die dann eben den Speicherbedarf, den Spitzenbedarf und natürlich auch die ökologischen und ökonomischen Belange deckt. Amerika macht das sehr gut. Es hat sich relativ zügig von der Kohle verabschiedet, auch im Ausbau der Kraftwerke hin zu Gas und mischt jetzt Solar- und Windtechnologien dem gesamten Mix bei. So hätte man das auch in Deutschland machen können. Das ist hier etwas ambitionierter erfolgt, im Wesentlichen auch dadurch, dass das Energieeinspeisungsgesetz natürlich nicht die Innovation, die technologische Verbesserung und damit die Kostensenkung gefördert hat, sondern den Konsum im Wesentlichen auf den Dächern der Verbraucher. Und man muss da jetzt auch den Verbraucher gar keinen Vorwurf machen, dass sie diese Subventionen für sich in Anspruch nehmen. Das ist ganz legitim. Aber der Designfehler war, dass man den Konsum und nicht die Innovation als solche ertüchtigt und damit zu keiner Produktivitätskostensenkung gekommen ist. Das Ergebnis kennen Sie alle. Wir subventionieren mutmaßlich 30.000 Arbeitsplätze in China mit deutschen Steuergeldern. Ich bin da gar nicht protektionistisch, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass man eben eine Nachhaltigkeit auch in der Ökonomie einer solchen Wende abbildet und nicht nur im Anspruch der Ökologie. Was ist zu tun? Redet man sich immer leichter nachher als vorher. Ich glaube, die Erkenntnis, dass es hier einen Korrekturbedarf gibt und die Weitläufigkeit dieser Erkenntnis in der Bundesregierung ist ein sehr guter Schritt. Ich meine auch, dass man sich ernsthaft mit diesen Dingen jetzt befasst. Die Deckelung, die Präzisierung der Förderung ist ein erster Schritt, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass man ohne Einschnitte in den Bestand zu einer sinnvollen Korrektur kommen kann. Und diese Einschnitte in den Bestand sind natürlich verfassungsrechtlich problematisch. Das hat auch mit Vertrauens- und Bestandsschutz zu tun. Aber ich meine, wir müssen dieses Thema angehen. Im Übrigen ist es ja auch so, dass risikofreies Kapital, was ja in der Regel auch hier verwendet wird, hier mit 7, 8, 9% verzinst wird. Wenn Sie heute eine AAA-Anlage, zum Beispiel den 10-Jahres-Bund angucken, dann werden Sie da mit ein bisschen Glück 1,8% dafür bekommen. Und da ist die Bandbreite schon sehr groß. Und vielleicht ergibt sich ja ein Weg dahingehend, dass man eben in den Bestand tatsächlich indirekt eingreift, aber den Bestandsschutz des Eigenkapitals so weit wahrt, dass Mindestverzinsungen auch nach vorne gewährleistet sind. Ich glaube, hier gibt es viele Möglichkeiten. Die Subvention nun von energieintensiven Unternehmen, um die Subvention der Energiewende zu legitimieren, ist der falsche Weg. Das ist vollkommen klar. Dann ging es noch um die NSA. Ich bin ja heute früh schon bei einem Interview, hatte man mich schon gefragt, ob es denn einen Zusammenhang gäbe zwischen dem Delisting und den Aussagen von Herrn Snowden. Also so schnell ist nicht einmal Siemens. Also das ist natürlich völliger Unsinn. Aber wir haben das natürlich gehört und dass Siemens genannt wird, kann auch nur einfach davon kommen, dass das eine der bekanntesten deutschen Firmen ist. Vielleicht ist ihm keine andere eingefallen. Ich möchte diese ganze Debatte um Abhören und Spionage jetzt nicht auf ein staatliches Institut da begrenzen. Im Grunde kann man sich am besten nur dadurch schützen, dass man schneller etwas Neues erfindet, als das, was an Altem entwendet wird. Und ich glaube, man ist gut beraten, über die Innovation da auch nach vorne seinen Weg zu suchen und sich jetzt nicht an der allgemeinen Debatte über Abhören und Spionage zu beschäftigen. Das ist ein sehr altes Gewerbe, das auf der Welt sehr verbreitet ist. Und derjenige, der hier ohne Ahnung, ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dabei möchte ich es auch belassen.
Wir sind schon über die Zeit. Noch eine kurze Frage, Herr Bryant, wenn Sie das schaffen. dann schaffen wir das auch noch.
Zwei kurze Fragen, bitte. Erste Frage zur Deflation. Es machen sich einige Ökonomen Sorgen über Deflation in der Eurozone. Die Frage ist, was man als Unternehmen machen kann, um diese Risiken zu begrenzen. Also was muss man berücksichtigen? Zweite Frage, Großbritannien, bitte, mein Heimatland. Es wird eine Volksabstimmung geben zum Thema Mitglied der Europäische Union. Viele Unternehmen haben sich schon gewarnt, dass das wird ja erhebliche Auswirkungen für die britische Wirtschaft haben. Also teilen Sie diese Sorgen? Müssen Sie was sagen zu Herrn Cameron, ob das eine gute Idee ist oder nicht? Danke.
Vielen Dank, Chris. Also die Deflation in Europa macht mir offen gestanden weniger Sorgen. Europa ist ein, wenn Sie das geografisch betrachten, da werde ich gleich die zweite Frage mit einbringen, ein geteilter Kontinent, nicht nur durch den Ärmelkanal. Es gibt natürlich im Südwesten Europas durchaus Wachstumsfragezeichen, ist vollkommen klar. Aber Japan hat gezeigt, dass man aus einer Deflation herausbrechen kann und auch die Wirtschaft stabilisieren. Europa hat eine starke Innovationskraft über die Technik. Und wenn wir das wieder auch über die Industrialisierung betonen, dann ist mir um Europa insgesamt nicht bange. Wenn Sie den Blick nach Osten öffnen, sehen Sie, dass es dort rohstoffreiche Länder gibt mit einem starken Binnenkonsumbedarf. Also ich glaube, wenn man über Europa diskutiert, geht es mehr als nur darum, ob Großbritannien jetzt Mitglied der EU werden soll oder nicht. Im Übrigen muss ich sagen, was unser Unternehmen angeht, sind wir in Großbritannien sehr erfolgreich. Ich würde mir wünschen, dass wir in allen Staaten der Siemens-Welt so erfolgreich werden wie in UK, im Übrigen auch in der Industrie, nicht nur in der Energie. Insoweit halten wir das so, wie wir das immer gehalten haben. Wir kommen mit jeder demokratisch gewählten Regierung gut aus und unterstützen unsere Kunden, erfolgreich zu sein. Insoweit würde ich mich da gerne von ungefragten Ratschlägen an Herrn Cameron da zurückhalten. Ich hatte ihn in Davos getroffen, zusammen mit 6 Kollegen aus China, einem aus Indien, 2 Fondsmanager und mir. Und da sehen Sie auch schon, wie die Interessenslagen im Großen und Ganzen dort sich zusammensetzen.
Meine Damen und Herren, ich verweise auf den Analystencall in 10 Minuten und die Hauptversammlung. Ich nehme an, am 8. Mai kommen Sie auch alle wieder. Und den Tag über stehen Ihnen die Medienarbeitsräume zur Verfügung. Alle jetzt nicht beantworteten Fragen nehmen gerne unsere Kollegen der Presseabteilung im weiteren Verlauf des Tages auf. Herzlichen Dank.